Vorausgehört. Neues für die Ausbildungspraxis. In Gesprächen teilen Fachexpertinnen und Experten aus Praxis, Wissenschaft und Politik ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Digitalisierung in der beruflichen Bildung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Podcast-Reihe Vorausgehört – Neues für die Ausbildungspraxis. Mein Name ist Daniel Garcia González und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Berufsbildung. In der heutigen Episode spreche ich mit Klaus Gloth, einem der Verantwortlichen des Projektes BIT-INC, berufliches immersives Training für Inklusion. In diesem Projekt wurden digitale Lerninhalte für Auszubildende mit Lernbehinderung entwickelt, um auf Basis von AR- und VR-Anwendungen das räumliche Vorstellungsvermögen der SchülerInnen zu fördern und Inhalte zur Arbeitssicherheit verständlich zu vermitteln. Herr Gloth, schön, dass Sie da sind. Stellen Sie sich und Ihre Rolle in dem Projekt gerne einmal selbst kurz vor.
Ja, mein Name ist Klaus Gloth. Beruflich bin ich stellvertretender Schulleiter am Kolping Berufskolleg in Gütersloh. Und wir sind einer von den Projektpartnern aus diesem Projekt BIT-INC. Meine Rolle in diesem Projekt ist eigentlich zweigeteilt. Zum einen ist sie natürlich so die Projektleitung hausintern, was die Umsetzung aller Absprachen und Verfahren angeht. Und zum Zweiten, innerhalb des Projekts hat es eher so eine beratende Tätigkeit hinsichtlich alle Themenfelder, die den besonderen Förderbedarf bzw. Lernbehinderung betreffen. Ist sozusagen da eine fachliche Begleitung. Innerhalb des ganzen Projektes gibt es natürlich eine Arbeitsaufteilung und für unsere Arbeit war dann eben die Contententwicklung und die Konkretisierung der erarbeiteten Inhalte und die Durchführung eines der wesentlichen Punkte. Ja, nach Projektende geht die Rolle insofern noch weiter, als es um den fachlichen Austausch und die Weiterentwicklung verschiedener Inhalte geht.
Auszubildende mit Lernbehinderungen darin zu unterstützen, übergreifende Kompetenzen für die berufliche Bildung aufzubauen. So lautet das selbst erklärte Ziel des Projektes. Können Sie uns beschreiben, wie die Idee zu dem Projekt entstanden ist und was sich genau in der bisherigen Laufzeit daraus entwickelt hat?
Ja, die Idee ist fast für mich ein Zufallsprodukt gewesen. Der Zeitbildverlag, von dort stammt die Idee, ist ein Verlag, der Unterrichtsmaterialien entwickelt, die teilweise fachübergreifend sind, so von der Vorstellung her geschichtliche Themen, ökologisches Bauen, also da hat man so ungefähr eine Vorstellung. Und eines Tages habe ich einen Anruf erhalten vom Zeitbildverlag mit der Frage, ob ich interessiert sei, etwas zu entwickeln, weil die Zielgruppe von jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf bisher kaum Berücksichtigung findet bei der Entwicklung von Unterrichtsmaterial auch dort im Verlag. Interessiert als Schule, gerade wenn man Schüler hat, die dieser Zielgruppe entsprechen, ist man immer, um etwas Neues auf den Weg zu bringen und neue Methodik vielleicht in den Unterricht einzubringen. Und von daher haben wir uns getroffen und einfach erstmal Ideen so gesponnen. Wir haben uns ausgetauscht, was ist der besondere Förderbedarf, wie kann man dem entgegenkommen, wie lässt sich Unterrichtsmaterial entwickeln. Und so ist dann die Idee entstanden, inwieweit kann man wohl mit VR-Technik oder Augmented Reality diesen jungen Menschen Unterrichtsinhalte näher beibringen. So, gesagt, getan, man hatte den ersten Ansatz gefunden und jetzt ging es um die Konkretisierung. Was macht man denn da? Aus dieser einfachen Idee ist erstmal dann ein großes Sammelsurium und Spektrum geworden von Inhalten, was sich daran konkretisiert hat, was für Inhalte haben wir denn, die für viele, viele Berufsgruppen bzw. Ausbildungsmöglichkeiten gleich sind und haben zwei Arbeitsbereiche festgelegt, anhand derer wir dann testen wollten, ob diese Technologie VR oder Augmented Reality hilfreich sein kann, Unterrichtsinhalte zu vermitteln. Wir haben zwei Arbeitsbereiche festgelegt, die in dem Verlauf der Zeit durch den Zeitbildverlag und uns entwickelt wurden. Und das waren die Arbeitsgebiete Thema Arbeitssicherheit als etwas abstraktes Thema und räumliches Vorstellungsvermögen, was wir als bei dieser Zielgruppe als häufig defizitär feststellen konnten. Das waren also die ersten Ansätze. Aus diesen ersten Ansätzen ist dann also wirklich ein Content entstanden, was ganz viele unterschiedliche Unterrichtseinheiten zu den Themenfeldern erarbeitet hat, die dann in der Folge umgesetzt, ausprobiert und evaluiert wurden.
Das klingt jetzt erstmal nach einem sehr universellen Ansatz. Sie sagen ja auch, Arbeitssicherheit als sehr abstraktes Thema, räumliches Vorstellungsvermögen wird das schon so ein bisschen konkreter. Wie hat sich dann dieser Ansatz dann weiter spezifiziert?
Ja, der universelle Ansatz spezifizierte sich mit der Zeit. Zuerst ging es ja mal darum, immer im Hinterkopf zu behalten, wir wollten ja herausfinden, ob sich diese neue Technologie positiv auf die Lernfortschritte auswirken kann. Von daher brauchten wir ja Themen, die sich nicht an einzelne Berufsfelder ganz eng angelehnt haben. Und von daher haben wir versucht, ein übergreifendes Thema wie Arbeitssicherheit, was in vielen, vielen Berufen einen hohen Stellenwert einnimmt, aber gerade für unsere Zielgruppe sehr abstrakt ist, zu nehmen und das dann zu splitten. Wir haben eben von diesen zwei Lernfeldern gesprochen, Arbeitssicherheit und räumliches Vorstellungsvermögen. Und das wirkt jetzt so, als gäbe es nur diese zwei Dinge, aber innerhalb dieser beiden Lernfelder gibt es dann einmal 6 und einmal 7 Lerneinheiten. Ne, sodass man jetzt da natürlich schon über ein etwas breiteres Spektrum verfügen kann. Zum Beispiel Thema Arbeitssicherheit, Kontrolle von Maschinen, sicherer Umgang mit Leitern, Werkzeugkontrolle. Also solche Themen mit einzubringen und das in verschiedenste Einheiten zu spezifizieren. Und in einem zweiten Schritt haben wir etwas ausgemacht, was bei vielen unseren Jugendlichen nicht vorhanden ist. Räumliches Vorstellungsvermögen. In technischen Berufen oder auch in mathematischen Aufgabestellungen ist räumliches Vorstellungsvermögen einfach notwendig. Darum haben wir diese übergreifenden Themen genommen und die räumlichen Vorstellungsvermögen haben wir dann so weit spezifiziert bis hin, dass wir technisch versucht haben, technische Zeichnungen lebendig werden zu lassen.
Diese entwickelten Angebote wurden in der Ausbildung erprobt. Welche Erfahrungen haben Sie dabei in der Umsetzung gemacht?
Die erste Erfahrung, wo man vielleicht sofort drauf kommen kann, die Motivation der Schüler war natürlich ziemlich hoch. Und wenn man mit einer Technologie arbeitet, die vielleicht für einen Berufskolleg sehr ungewöhnlich ist oder in der beruflichen Ausbildung insgesamt noch sehr ungewöhnlich ist. Der Lernerfolg war also sehr hoch. Wir haben insgesamt 124 Schüler mit und Schülerinnen und Schüler und Auszubildende mit in der Erprobung gehabt. Und die Erfahrungen waren also sehr vielfältig. Festzustellen blieb insgesamt, dass in beiden Lernfeldern ein deutlich erkennbarer Lernfortschritt bei der Aufgabenlösung festzustellen war. Wir haben weiterhin feststellen können, dass wir gegenüber Vergleichsgruppen ein deutlich besseres Lernverhalten beobachten konnten und dass wir Selbstlernphasen bei Jugendlichen erlebt haben, die im Vorfeld nicht festzustellen waren. Das waren so die ersten Erfahrungen, die wir machen konnten. Außerdem die üblichen, für unsere Zielgruppe typischen Konzentrationsprobleme oder auch das Aufgeben nach einer bestimmten Zeit konnten wir nicht feststellen. Sodass man unterm Strich sagen kann, die Schülerinnen und Schüler haben oder die Auszubildenden haben insgesamt viel intensiver gelernt und haben auch gelernt, sich selbst ein wenig im Lernprozess zu organisieren.
Werden diese entwickelten Lerneinheiten aktuell auch eingesetzt?
Also für uns sind die erarbeiteten Lerneinheiten, werden zum Standard. Die werden in jeder Schulklasse, die das betrifft, werden sie im Jahr eingefügt, da wo es nach Lehrplan möglich ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Ausbildung, ne? Dass an den Stellen man sehr gut damit arbeiten kann. Das heißt, ein punktueller Einsatz bleibt. In der Weiterentwicklung, da sind wir natürlich noch nicht so weit, dass wir jetzt nach dem Projektende schon über ein großes Spektrum an weiterentwickelten Einheiten verfügen. Aber das läuft. Also für uns ist dieses Vorhaben eben, möglichst viel Software selber zu erstellen, die wir dann über VR, worauf wir uns wahrscheinlich eher verständigen, über die VR-Technologie oder mit den Jugendlichen erarbeiten wollen.
Können andere Akteurinnen, zum Beispiel Berufsschulen, Förderwerke, auch auf diese Lerneinheiten zugreifen?
Als das Projekt zu Ende gegangen ist, haben wir Unterlagen erstellt, also ein Handbuch, wie man Brillen programmieren kann mit der Software zum Beispiel, die wir jetzt haben. Wir haben Downloads bereitgestellt, sodass sich eigentlich jeder, der Interesse hat, über unsere Internetseite oder über die unserer Partner, der Firma Viscopic in München beziehungsweise dem Zeitbild Verlag in Berlin, dann auf deren Seiten die entsprechende Software und die Handbücher runterladen kann.
Wie sieht es mit den Transfermöglichkeiten der Anwendungen in andere Berufsfelder aus? Ist das möglich?
Wir konnten ja erstmal für uns feststellen, dass für unsere Zielgruppe der Ansatz, mit VR- oder AR-Technik zu arbeiten, ein richtiger ist. Dass es eine Methode darstellt, die dieser Zielgruppe Lerninhalte näher bringt, selbst Lernen steuert. Wir haben über die Dinge wie räumliches Vorstellungsvermögen, über verschiedene Transfertests danach feststellen können, dass die Schülerinnen und Schüler und die Auszubildenden das nachher auch umsetzen konnten. Also das, was sie gelernt haben, haben sie im praktischen Werkstattbereich auch umsetzen können. Und das war für uns natürlich eine Sache, dass man sagt, sie werden auch mehr umsetzen können. Die Phase, in der wir uns jetzt eigentlich schon befinden, nachdem das Projekt zu Ende ist, ist die Weiterentwicklung verschiedenster Inhalte. Wir können uns das für alle Berufsbilder vorstellen, wo es darum geht, zum Beispiel einen Bereich, den man so nicht erfahren kann, einen Werkstattbereich, Maschinen, in die Ausbildung reinzubringen, ins Klassenzimmer reinzuholen, was unter normalen Umständen nicht möglich wäre. Wir haben die Möglichkeit, über verschiedene Trainings mit den Brillen Software zu entwickeln, die den Selbstlernprozess unterstützt. Wir können uns vorstellen, dass zum Beispiel im Hotel- und Gastgewerbe man bestimmte Dinge lernen kann, wie man in Hotelzimmern arbeiten muss. Wir können uns das an ganz vielen Stellen ebenso in dieser Richtung vorstellen, wo ich Handlungsorientierung in den Klassenraum reinhole und mit der Brille das eben selbst erproben kann. Und ein Vorteil für die Schüler eben noch, dass nicht sofort über die Lehrperson eine Rückmeldung kommt, richtig oder falsch, sondern dass das System eine Rückmeldung geben kann und damit dem Schüler so ein bisschen einen geschützteren Raum anbieten kann.
Welche Möglichkeiten sehen Sie mit Angeboten dieser Art, sprich AR und VR, auch Menschen mit anderen Behinderungen zu adressieren?
Also grundlegend sehen wir da auch gute Möglichkeiten, wobei natürlich immer betrachtet werden muss, um welche Arten von Behinderungen geht es. Wenn es darum geht, bestimmte Prozesse, Arbeitsprozesse zu intensivieren, zu lernen, vor Augen geführt zu bekommen und im Selbstlernen sich besser einprägen zu können, dann ist es mit Sicherheit für viele Behinderungsarten eine unheimlich unterstützende Art des Lernens. Wenn wir hingegen von Menschen reden, die eine Behinderung haben, die den Umgang mit der Brille wieder nicht erlaubt, dann wird es da wieder nicht funktionieren. Also immer da, wo es um Intensivierung geht, um Selbstlernen, um Einüben, um langfristiges Einüben, zeigt sich für mich die Technik überall einsetzbar. An den Stellen, wo eben die Einschränkungen so sind, wie wir sie nicht einschätzen können, da wir keine Spezialisten sind für diese Arten von Behinderung, können wir den Teil der Frage dann natürlich nicht beantworten. Aber vorstellbar allemal.
Wie bewerten Sie den Ansatz, Inklusion durch Digitalisierung zu fördern? Sehen Sie hier neben Chancen auch mögliche Risiken?
Natürlich gibt es überall da, wo Chancen sind, bei der Entwicklung von neuen Technologien auch bestimmte Risiken. Wenn wir jetzt mal auf den Projektverlauf insgesamt gucken. Wir bringen eine neue Methode in den Lernprozess der Jugendlichen und machen eine sehr gute Erfahrung. Das darf natürlich nicht dazu führen, dass auf einmal diese Methode die alleinige ist, die dann noch angewandt wird und dann die Lehrenden glauben lässt, damit sei es dann getan. Also grundlegend muss man als einen der, ich nenne es mal wirklich Nachteile dieses Einsatzes dieser Technologie sehen, dass sie sehr viel Zeit erfordert und dass sie personalintensiv ist. Das ist also schon mal etwas, was sowieso die Möglichkeiten, es im normalen Ausbildungsprozess oder im Unterricht einzusetzen, etwas einschränkt. Die Risiken, sich also auf diese Technik zu verlassen, könnte auf der anderen Seite bedeuten, die Unterrichtsinhalte, gerade was im schulischen Bereich angeht, zu wenig oder damit nicht durchzukommen. Dass man also dann zu wenig Unterrichtsinhalte vermittelt und sich zu lange dran aufhält. Man muss den Selbstlernprozess durch diese Technologie anstoßen können, aber der Selbstlernprozess muss sich auch nachher auf andere Dinge, die im Unterricht verwandt werden, übertragen können. Dann wäre es also ein Vorteil. Aber nur die Methode wieder anzusetzen und sagen, das ist es jetzt, das wird nicht funktionieren und das wird auch das Risiko dabei sein.
Welche Rolle spielen dabei AR-VR-Konzepte für Sie?
Also die Erfahrung, die wir gemacht haben, was man auch generell erstmal mit den Jugendlichen einüben muss, ist der Umgang mit dieser Brille. Es ist nicht so, dass Jugendliche die Brille aufsetzen und sich sofort wohlfühlen und in den Lernprozess starten können. Wir haben uns ungefähr eine Quote von 10% unserer Jugendlichen, die anfangs Probleme haben, mit der Brille umzugehen. Gerade mit der VR in einem abgeschotteten Raum zu sein, auf sich alleine gestellt zu sein, die Umwelt nicht mehr wahrzunehmen, stellt schon mal ein Risiko dar, bis hin zu leichten Schwindelanfällen, die in vereinzelten Fällen auch gewesen sind. Also wir haben hier erstmal insgesamt einen Gewöhnprozess. Bei der AR-Brille ist es, weil ich die ganze Umgebung noch sehen kann, in diesem Fall etwas einfacher, aber verhindert oder ist nicht so angetan, die Konzentrationsprobleme zu lösen, weil ich eben das Umfeld noch wahrnehme. Das ist erstmal so der Unterschied in diesen beiden Technologien. Der Umgang ansonsten, wenn er gut eingeübt ist, ist für die Jugendlichen nachher relativ einfach. So, und die ganze Weiterentwicklungsmöglichkeit wird darin bestehen, während wir jetzt mit einem Spezialisten und einer Firma als Partner die Software entwickelt haben, wäre es also in dieser Richtung die Weiterentwicklungsmöglichkeit, dass wir als Ausbildungsbetriebe bzw. Lehrer in der Schule diese Software selbst erstellen können. Auf diesem Wege sind wir gerade, sodass wir dann verschiedenste Möglichkeiten erstmal ausprobieren können, wie sich Unterrichtsinhalte, in welcher Breite sie sich auf die neue Technologie übertragen lassen.
Und wie Sie das eben geschildert haben, in Ihrem Falle ja offensichtlich auch mit messbaren Lernerfolgen.
Wenn man ein Projekt wie dieses macht und das mit dem Zeitbild Verlag, so wie es in die Wege gekommen ist, das ist natürlich auch für uns ein Glücksfall gewesen, ne? Dass genau der Zeitbild Verlag meine Telefonnummer bekommen hat, dass man sowas wirklich durchprobieren kann. Und wir hatten natürlich auch mit Viscopic und der Uni München tolle Partner dabei. Ne, wenn man die ganzen Schlussberichte sieht, die ja einsehbar sind, das ist ja eine Monsterauswertung geworden, die wirklich im Detail beschreibt, welche Erfolge damit erzielt werden können. Und wenn man das also nachher auch anderen noch vermitteln kann, dass es, auch wenn es erstmal ein hoher Aufwand ist, auch wenn es erstmal für die Mitarbeiter viel Arbeit bedeutet, sich da reinzuknien, dass es aber trotzdem nachher durch die Ergebnisse, die man für die jungen Menschen erzielen kann, man immer sagen muss, es hat sich richtig gelohnt. Ne? Und für Lehrer kann man sagen, man wird nicht dümmer. Ja, und so als letzter Satz vielleicht genau zu dem, was die Uni München ja dann noch festgestellt hat, die TUM, dass eben zwischen Motivation und Lernerfolg kein Zusammenhang besteht. Natürlich fanden die das alle toll, aber dass man wirklich feststellen konnte, auch wenn jemand unmotiviert war und mitgemacht hat, trotzdem die Lernerfolge da waren. Ja, und dass man eben nicht sagen kann, wir machen mal kurzzeitig ein bisschen Spektakel in der Klasse und alle finden das ganz cool, sondern dass es unabhängig vom Spaßfaktor zum Lernerfolg führt. Und das war für mich eigentlich die wichtigste Erkenntnis, dass man das trennen kann. Und wir mussten ja immer darauf achten, Sinn des Projektes war ja nicht, die Lerneinheiten auszuprobieren. Sinn des Projektes war ja festzustellen, ist VR und AR. Die Inhalte waren ja einfach nur, wie man sagt, das Pferd, auf dem man reitet. Ne? Es ging aber letztendlich um die Technologie. Und dies musste man immer so ein bisschen mit dem Hinterkopf haben. Jetzt waren damit ja unsere Jugendlichen, die teilgenommen haben, eigentlich Testkandidaten. Deren Ergebnis hat ja dann nachher gesagt, ja, es lohnt sich oder nein, man lässt die Finger davon. Ja, also von daher, das muss man, glaube ich, immer ein bisschen mit dem Hinterkopf haben und jetzt nicht sagen, wir haben etwas entwickelt, was ganz toll für den Unterricht ist von den Inhalten her, sondern losgelöst, wir haben feststellen können, dass diese Technologie im Unterricht Vorteile bringt. Punkt.
Und haben Sie persönlich Wünsche oder gibt es Ziele, von denen Sie sagen würden, da sollte man besonders stark den Fokus drauf legen, wenn es um die zukünftige Entwicklung von Inklusionsvorhaben in der Berufsbildungslandschaft geht?
Ja, Ziele und Wünsche hat man immer, gerade wenn es um die Jugendlichen geht, die wir als Zielgruppe gehabt haben. Wir haben jetzt neue Technologien und es wird für viele natürlich auch ein Punkt sein, für viele Schulen, für viele Ausbildungsbetriebe, wie sieht eine Finanzierungsmöglichkeit genau auch für diese Dinge aus. Denn das spielt nicht ganz bei Entwicklung von Inklusionsvorhaben auch eine Rolle, wie bekomme ich das denn finanziert. Ich habe eben davon gesprochen, dass wir sowohl einen zeitlichen Rahmen haben, also wir sehr personalintensiv arbeiten müssen, und dass wir auf der anderen Seite natürlich auch Kosten haben, wie wir mit den Gerätschaften umgehen können. Also das heißt, welche Anschaffung können wir tätigen? Wir wollen die jungen Menschen immer sehr eng begleiten und dazu benötigt man halt viele technische Geräte, sodass wir teilweise über Tablets streamen, was die Jugendlichen sehen und von hier aus Korrekturhinweise geben können. Ja, Wünsche und Ziele für zukünftige Inklusionsvorhaben sind für uns in der Landschaft immer, dass die entsprechenden Technologien, wie sie am Markt verfügbar sind, schnellstmöglich daraufhin geprüft werden, inwieweit sie jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf helfen können, eben das Ziel Ausbildung oder das Ziel schulische Abschlüsse erfolgreich absolvieren zu können oder zu erreichen.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Glut. In den kommenden Wochen werden wir Ihnen vor diesem Hintergrund weitere konkrete Praxisbeispiele zur Nutzung digitaler Medienformate und Konzepte sowie weitere Fachexpertise aus dem Themenblock Inklusion präsentieren. Alle weiteren Infos zu dieser und eine Übersicht aller anderen Episoden finden Sie auf www.voraus.de/podcast und www.qualifizierungdigital.de.
Vorausgehört ist eine Produktion des Bundesinstituts für Berufsbildung mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen des Förderprogramms Digitale Medien in der beruflichen Bildung.